Auch von mir einen guten Morgen. Schön, dass wir das Wetter haben. Ich habe letzte Woche gehört, wenn die Trockenheit weiter anhält, dann werden Ende Januar unsere Talsperren leer sein. Das heißt, wir werden ein gravierendes Trinkwasserproblem bekommen. Das sind Informationen von den Harzwasserwerken, also die müssen es wissen. Vielleicht ist ja die Periode jetzt irgendwann mal zu Ende und es regnet tatsächlich wieder etwas länger anhaltend, dass also auch Talsperren und Teiche sich wieder füllen. Hätte keiner mit gerechnet. Trotzdem ist es natürlich angesagt, auch das schöne Wetter zu genießen, weil jetzt darüber traurig zu sein, dass eventuell irgendwann kein Wasser mehr da ist, das hilft jetzt auch nicht. Also genieße ich lieber dieses schöne Wetter. Aber trotzdem ist es ja ein Gebetsanliegen, was die eine oder der andere vielleicht mitnehmen kann. Ich bin vorhin nicht im KPG-Block nach vorne gegangen, weil ja Jürgen als Letzter dran war. Und wenn ich vorher hingegangen wäre, dann hätte ich natürlich einige Sachen schon sagen sollen, können, müssen, die er dann nicht mehr hätte sagen können. Ich will einfach nur noch mal sagen, auch als Zeugnis für mich persönlich. Ich habe im Februar 1980 mein Leben Jesus gegeben. Nicht im Jugendchor, aber die Peripherie dieses Jugendchores, die war natürlich hier in Clausthal-Zellerfeld bekannt. Und ich kann mich noch genau an einen Abend erinnern, als wir in der katholischen Kirche im Gemeindehaus saßen und Jürgen hatte die Andacht und sprach über Buße. Ich damals frisch bekehrt und keine Ahnung, was ist ein Buße? Habe ich einfach so in den Raum gefragt, kannst du das mal erklären? Und Jürgen hat das erklärt und ich habe es verstanden. Und da muss ich sagen, du hast ganz schöne Fußtapfen in meinem Leben hinterlassen, die positiv sind. Ich habe eine Menge von dir gelernt. Auch wenn du damals noch recht frisch im Glauben warst, das wusste ich damals alles ja gar nicht. Aber das wollte ich einfach mal auch als Zeugnis sagen, dass sehr viel von dir hier verändert wurde und auf den Weg gebracht wurde. Und deswegen war es mir auch heute ein besonderes Anliegen, dass wir dich heute hier im Gottesdienst haben dürfen. Ich beginne mal mit einem Psalm. Psalm 150. Halleluja, lobt Gott in seinem Heiligtum, lobt ihn im Himmelsgewölbe, das seine große Macht zeigt, lobt ihn für seine gewaltigen Taten, lobt ihn, denn seine Größe ist unermesslich. Lobt ihn mit Hörnerschall, lobt ihn mit Harfe und Zither, lobt ihn mit Pauke, das könnte laut werden, und Reigentanz, das könnte Bewegung in die Versammlung bringen. Lobt ihn mit Saiteninstrumenten und Flötenspiel, lobt ihn mit helltönenden Zimbeln, lobt ihn auch mit tiefschallenden Zimbeln. Alles, was atmet, lobe den Herrn. Halleluja. Es gibt auch ein Lied dazu, haben wir damals auch gesungen, im Chor. Also ist schon eindrücklich, dieser Psalm, finde ich. Das Reich Gottes ist ein dynamisches Reich. Es gibt statische Momente, weil man innehalten muss und über bestimmte Dinge nachdenken muss, aber prinzipiell ist das Reich Gottes ein dynamisches Reich. Das möchte ich einfach nur mal vorwegstellen. Das heißt, das, was ich bisher immer gemacht habe, muss ich nicht immer weitermachen, sondern da ist Gott mit uns auf dem Weg, mit jedem Einzelnen von uns, dass Veränderung in unserem Leben geschieht, sodass wir vorankommen in unserem Leben mit Wiederherstellung und was alles mit Glauben zu tun hat, dass wir nicht auf dem Stand stehen bleiben und nicht vom Fleck kommen. Schon bevor Gott die Welt geschaffen hat, hat er dich gesehen. Er kannte den Lauf der Geschichte, angefangen über Adam und Eva, bis zum heutigen Tag. Ja, nicht nur das, sondern auch alles, was noch in der Dimension der Zeit kommen wird und in der Ewigkeit dann sowieso. Jürgen hat uns, wir haben am Wochenende viel über bestimmte Dinge gesprochen. Und wenn ich mir diesen Satz jetzt nochmal wirklich vor Augen führe und in mein Herz fallen lasse, was habe ich da für einen Gott, der schon lange bevor ich geboren wurde, wusste, wer ich bin, was ich tun werde, wo ich hingehe, was in meinem Leben geschieht. Und er wollte mich von Anfang an, so wie er dich auch von Anfang an gewollt hat. Es ist keiner, der über diese Erde geht, der nicht von Gott gewollt ist.
Er wusste, dass er seinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde senden würde. Auch, dass er für die Trennung des Menschen von Gott leiden und sterben muss. Jesus ging diesen Weg mit Liebe und im Gehorsam. Am Kreuz hat er alles getragen, was irgendwie bei jedem Menschen kaputt ist oder noch kaputt geht, damit eine Wiederherstellung des Einzelnen nach dem Bild Gottes, seines, unseres Vaters geschehen kann. Nämlich, wie er dich und mich vor der menschgewählten Trennung von Gott, von ihm gedacht hatte, und zwar vollständig. Geist, Seele und Körper. Das gilt für jeden Menschen, egal welcher Hautfarbe, Kultur, Geburtsort und Zugehörigkeit. Darum kann das Evangelium, die frohmachende Botschaft von Jesus Christus, rund um den Globus wirksam sein. Trotzdem stellen wir ja fest, dass es Unterschiede gibt. Das liegt schon darin begründet, dass jeder nur einmal im gesamten Universum vorkommt. Niemanden gibt es zweimal, auch bei eineigen Mehrlingsgeburten nicht. Selbst die sind unterschiedlich. Auch wenn man die Genetik untersucht, kommt man auf ein Ergebnis von 99,9% und eben nicht auf 100 bei eineigen Zwillingen. Trotzdem stellen wir fest, dass es eben Unterschiede gibt, aber dennoch gibt es Pauschalisierungen, die zwar nicht auf jeden Einzelnen passen, aber vielleicht auf Gruppen von Menschen, die in ähnlichen Verhältnissen aufwachsen, beispielsweise in der gleichen Kultur. Das beinhaltet unterschiedliche Ausdrucksformen im täglichen Miteinander. Und das hat manchmal die Schwierigkeit, wenn diese Kulturen dann aufeinandertreffen, dass es zu dem einen oder anderen Missverständnis führen kann. Das müssen wir einfach wissen. Ich will da auch nicht weiter drauf eingehen, aber das ist einfach so. Da ist keiner da, der dem anderen was Böses will oder irgendwie nicht beachten will, sondern es ist einfach so, dass Kulturen unterschiedlich sind aufgrund ihrer Prägung. Aber was bedeutet das denn dann in Bezug auf Wiederherstellung? Beinhaltet das, dass Menschen aus unterschiedlichen Regionen der Welt mit unterschiedlichen Kulturen auch einen unterschiedlichen Weg der Wiederherstellung gehen müssten, vielleicht? Mal abgesehen davon, dass eben wie erwähnt, dass jeder Weg des Einzelnen dazu ein individueller ist. Aber wie sieht das aus auf unterschiedliche Regionen und Kulturen bezogen? Gibt es da grundlegende Unterschiede in der Wiederherstellung? So tendenziell. Also es ist niemand da, der keine Wiederherstellung braucht. Aber gibt es da Unterschiede? Also ich habe mir da im Laufe dieses Jahres schon länger Gedanken drüber gemacht und bin auf verschiedene Dinge gestoßen, wo ich einfach so ein kleines Aha-Erlebnis für mich gehabt habe und gemerkt habe, alles über einen Kamm scheren zu wollen, auch wenn das Evangelium für alle gilt, funktioniert nicht wirklich. Als Beispiel wird ja gesagt, dass wir Deutschen ein Volk der Dichter und Denker sind. Daraus folgere ich, dass wir Deutschen mehr auf den Geist fixiert sind. Mein Eindruck ist, dass bei uns Körper und Seele eher untergeordnet sind. Die Zahl der seelisch erkrankten Menschen steigt stetig und schnell an. Wir begreifen die Seele unter anderem als Sitz unserer Emotionen. Dass wir mehrheitlich auf den Geist fixiert zu sein scheinen, bedeutet aber nicht, dass Deutsche keine Emotionen haben. Also es gibt nicht dieses Schwarz-Weiß-Sehen, also nur auf den Geist fixiert und keine Gefühle. Oder nur Gefühle und kein Geist. Also sonst würde niemand mehr studieren können, der sich nur auf seine Gefühle verlässt. Der würde nämlich nur noch gefühlsmäßige Ergebnisse hinschreiben. Und ob der Stuhl dann hält oder nicht, ja, mein Gefühl sagt mir ja. Also in solchen Sachen sind wir dann einfach nicht in dem Schwarz-Weiß sehen, sondern es ist irgendwo dazwischen. Aber es gibt Menschen, die mehr auf der Gefühlsseite leben und es gibt Menschen, die mehr auf der Verstandesseite leben. Und bei den Deutschen habe ich den Eindruck, dass wir mehr auf der Verstandesseite leben. Also es gibt keinen Menschen, der nicht irgendwelche Emotionen hat. Aber manchmal habe ich so das Gefühl, dass bei uns so diese Gefühle, diese Emotionen irgendwie gedeckelt sind. Als wenn da irgendeiner so ein so einen Topf hat, wo man immer, als wenn so einer immer den Deckel drauf hält, dass man ja nicht irgendwie aus sich rausgeht. Vor allen Dingen, wenn man es dann mal macht, das habe ich auch schon erlebt, wenn ich das mal gemacht habe, dann wirst du, was ist jetzt mit dem los? Tickt der jetzt völlig ab oder was? Ist der durchgedreht? Oder ja, sowas brauchen wir nicht. Wir wissen doch, was in der Bibel steht. Wir wissen, das ist eben das Problem, wir wissen. Vieles ist das, was wir haben, wird von unserem Verstand erfasst. Wir als Deutsche sind geprägt, oder sagen wir mal, woraus sich auch ein Stück weit erklärt, dass Deutsche eher als unterkühlt und nicht besonders als emotional bekannt sind. Wir als Deutsche sind geprägt von griechischer Philosophie. Die Denkweise stammt von den Minoern ab aus Kreta. Das beinhaltet und vernachlässigt damit den Körper und die Seele. Weil die Griechen haben ein wirklich auf den Kopf beschränktes Lebensbild gehabt. Und das beinhaltet, dass Körper und Seele auch da sind. Klar, das wussten die auch, also auch die Philosophen. Aber es hatte eine untergeordnete Rolle. Im Gegensatz zum jüdischen Denken, das eine ganzheitliche Betrachtung des Menschen zu gleichen Teilen beinhaltet. Wir haben diese Bibelwoche jetzt gehabt und haben festgestellt, im Hohenlied der Liebe, dass es für die Hebräer und für die Israeliten und für die Menschen, die aus dieser Region kommen, diese Bilder, die dort verwendet werden, die haben sofort eine Verbindung dazu. Ich habe vor diesen Texten gesessen und habe gedacht, was ist denn da jetzt? Was geht denn da jetzt ab? Ich habe manche Sache einfach nicht verstehen können. Weil es auch nichts zu verstehen gibt. Es waren in Bildersprache. Und das muss man fühlen, das muss man im Ganzen erfassen. Und da bin ich noch auf dem Weg, das zu lernen. Ich möchte mich dahingehend verändern lassen, dass ich eben begreife, wie solche Bilder eigentlich in der damaligen Zeit gemeint waren und was bedeutet das für mich heute. Also ich habe da in dieser Bibelwoche gesessen und habe manchen Abend da, ich habe gedacht, was wollen die jetzt eigentlich von mir? Ich kapiere es nicht. Ich habe es wirklich nicht verstanden. Hinterher sind natürlich Erklärungen gekommen. Und dann hat mein Verstand gesagt, okay, das kann ich eventuell nachvollziehen. Vielleicht liegt es ja auch daran, dass sie Gottes auserwähltes Volk sind, die Juden. Dass die also wesentlich besser erfassen können, was ein ganzheitliches Sein bedeutet. Die Menorah, der Geist, ist das, was Leben bedeutet. Das ist zwar verkürzt dargestellt, also das ist ein ziemlich komplexes Thema, das man nicht in 2 Minuten erklären kann, ist aber im Grunde her eine Essenz. Und dann kommt noch dazu, dass wir in unserem Bereich hier eine nicht geahnte Verstärkung dieser Reduzierung auf den Verstand, auf den Geist erlebt haben. Nach dem Zweiten Weltkrieg war Deutschland in allen Bereichen nahezu vollständig zerstört. Es ging um das nackte Überleben, da war kein Raum für Emotionen. Jeder musste funktionieren. Dazu kam, dass viele Männer im Krieg verstarben, als Invaliden mit erheblichen Kriegsverletzungen oder als psychisch kaputt durch das Erlebte zurückkamen. Kein Raum für Emotionen, Funktionen war angesagt. Man spricht von einer vaterlosen Gesellschaft. Ich habe es bei meinem eigenen Vater erlebt, der mit als 14-Jähriger aus Ostpreußen über das Haff nach Danzig geflohen ist und Dinge erlebt hat, von denen er nicht in der Lage war zu sprechen. Ich kann nur eine Sequenz erzählen. Wenn du über das frisch zugefrorene Haff in Polen mit Pferdewagen fährst und der ganze Treck, ich weiß nicht, ob jemand von euch vor Jahren diesen Film Die Flucht gesehen hat mit Furtwängler. In diesem Treck war mein Vater dabei, nicht in dem Film, aber er war live 1944 dabei, Anfang 45. Und mein Vater hat gesehen, wie eine ganze Familie auf einem Pferdewagen über dieses Haff fährt, das Eis einbricht und die Familie weg war. Er hat erlebt, wie die Flieger der Alliierten über dieses Haff geflogen sind und die Flüchtlinge mit Maschinengewehrfeuer beschossen haben. Und das sind nur Einzelteile. Mein Vater hat in Danzig, in Gotenhafen, vor der Gustloff gestanden. Einige wissen, was die Gustloff ist. Gustloff war ein Flüchtlingsschiff, das mit 10.000 Flüchtlingen dort stand und nach Dänemark fahren sollte. Und es ist von einem besoffenen russischen Kommandanten mit einem Torpedo abgeschossen worden und alle 10.000 Flüchtlinge sind in der Ostsee ums Leben gekommen. Und mein Vater ist nicht mehr aufs Schiff gekommen, weil es überfüllt war. Sonst würde ich heute hier nicht stehen. Aber diese Dinge hat mein Vater erlebt und er war nicht in der Lage, darüber zu sprechen. Und es hat ihm sein ganzes Leben lang Probleme bereitet, bis zu seinem Tod. Und ich bin dankbar dafür, dass er sich 11 Monate vor seinem Tod bei mir bekehrt hat. Diese Geschichten haben sich auf nachfolgende Generationen hier in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, vererbt und sind weitergetragen worden und sind verstärkt worden. Wir sind in der Regel darauf geeicht, nur das zu akzeptieren, was wir argumentativ nachvollziehen können. Was wir argumentativ nicht nachvollziehen können, wird oft erstmal in Frage gestellt als falsch bzw. als nicht fertig, wie zum Beispiel für einen Schluss, den es zu fassen gilt, eingestuft. Und ich bin der Meinung, dass das manchmal das Evangelium in Deutschland und im deutschsprachigen Raum bremst. Wir sind ein Volk der Dichter und Denker. Wir sind aufgeklärt. Wir müssen erst alles verstehen und auch oft erst ausdiskutieren. Das heißt nicht, dass wir das nicht machen sollten. Aber die Frage ist, ob das immer und in jeder Situation angebracht ist. Wir erleben das in unserer Demokratie, dass jeder seinen Senf irgendwo dazuzugeben hat und niemand hat wirklich einen Hut auf, um zu sagen, da geht's lang. Es geht nicht darum, das ad hoc sein zu lassen oder gar, dass es schlecht wäre. Es ist für mich erstmal einfach nur so eine Sichtweise, dass ich das versuche zu analysieren, was mit mir und um mich herum passiert, auch im Alltagsleben, im Job, wenn ich draußen unterwegs bin, um einfach mehr zu verstehen, was bewegt die Leute, was haben sie eigentlich wirklich in ihrem Herzen, was ist da eigentlich los, was bewegt sie wirklich, was macht sie eigentlich aus, was bedeutet das zu leben, ohne zu einer Gemeinde oder zu Christus zu gehören. Das kann ich manchmal gar nicht mehr verstehen, wenn ich 1980 mein Leben Jesus gegeben habe und mittlerweile fast 39 Jahre mit ihm unterwegs bin. Wie fühlt sich das denn an, wenn ich nicht gläubig bin und muss alles alleine machen? Ich möchte das gerne bei den Menschen verstehen und ihnen dann auf dieser Ebene auch begegnen können. Dazu brauche ich aber selber Zugang zu meinen eigenen Gefühlen, zu meinen eigenen Emotionen und nicht nur vom Verstand her das Ganze zu versuchen zu erfassen. In Deutschland gibt es das Sprichwort, etwas aus dem Bauch heraus entscheiden. Oh, das ist eine gefährliche Sache. Das ist nicht für jede Situation anwendbar, ist klar. Das geht einfach nicht. Aber wenn es angebracht ist, tun wir uns damit manchmal nicht schwer. Weil aus dem Bauch heraus deutet etwas zu entscheiden, was nicht argumentativ zu Ende gedacht ist und vielleicht auch nicht zu Ende gedacht werden kann. Die Tendenz ist dann eher, negativ zu entscheiden. Nein, das lassen wir. Wir können es nicht bis zum Ende durchdenken. Ich kann es nicht verstehen. Ich kann es nicht nachvollziehen. Also lassen wir es. Vielleicht tun wir uns damit schwer, weil wir nicht genug darin geübt sind. Verbunden mit der Angst, falsch zu liegen mit unserer Entscheidung. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass wir in solchen Situationen kein Vertrauen in unsere eigenen Emotionen und auf unser Bauchgefühl haben. Und wenn wir das dann mit anderen teilen, dann wird es noch schwieriger, weil die haben noch nicht mal das Bauchgefühl. Weil du willst etwas erzählen und erklären und hast gar keine Argumente in einer solchen Situation. Vielleicht hat manch einer auch gar keinen Zugang zu seinen Gefühlen und spürt das gar nicht nach, kann das gar nicht nachspüren. Das kann ich nicht beurteilen, aber ich weiß, dass es Menschen gibt und ich habe lange Zeit selber damit zu kämpfen gehabt, keinen eigenen Zugang zu meinen Gefühlen gehabt zu haben. Vieles ist unterdrückt worden in meinem Leben von mir selbst, weil ich Entscheidungen gefällt habe, dass das nicht gut ist, wenn ich Gefühle zeige. Das ist eine längere Geschichte, die müssen wir auch nicht heute Morgen betrachten. Zurück zu der These, dass es in unterschiedlichen Kulturen unterschiedliche Gewichtungen für die Wiederherstellung gibt. Kann es sein, dass der Weg der Wiederherstellung bei uns der Zugang und das positive Ausleben nach Gottes Vorbild die Emotionen sind? Nein, oder? Das ist doch unsere Mentalität und unser kultureller Hintergrund. Wir Deutschen, wir sind doch eben so. Das ist eben unsere Kultur. Das ist doch unsere Mentalität. Oder etwa nicht? Ich glaube nicht, dass Mentalität und Kultur dauerhaft dafür als Argument gelten können. Dazu habe ich euch ein einminütiges Video mitgebracht. Seht mir nach, ich bin ja Fußballmensch. Auch. So eine Minute kann ganz schön lang sein, ne? Aber ich kann euch sagen, das sind Deutsche. Mentalität, Kultur. Klar, da ist auch Alkohol im Spiel, aber nicht bei allen. Und die haben nur ein 1:0 gefeiert. Und diese Menschen haben in der Regel, mag sein, dass da der eine oder andere Christ dazwischen sitzt. Also ich weiß genau, wenn ich im Fußballstadion bin und die deutsche Mannschaft oder meine Mannschaft schießt ein Tor, selbst zu Hause. Wenn ich also, ich kann über meinen Schwiegersohn Sky gucken und ich bin Bayern-Fan, ich oute mich also zum x-ten Mal. Aber wenn ich dann ein Spiel sehe und meine Mannschaft schießt ein Tor, also da kann schon mal die Wände wackeln. Hört ja sonst keiner und dann sagt, guckt auch keiner weiter zu. Kann mir keiner sagen, tickt der jetzt wieder ab. Aber wie kommt das, dass es Bevölkerungsgruppen offenbar gibt? Und das ist nicht nur beim Fußball so, es gibt auch andere Situationen, wo das so ist, wo so gefeiert wird und Ausgelassenheit an den Tag legt und das nicht immer nur mit Alkohol, es geht auch ohne. Aber wie kann das sein? Wie geht sowas an? Ich glaube, hier greift sich eine Dynamik raum, die die gleiche Grundlage und das gleiche Ziel hat. Meine Mannschaft, mein Tor, wir. Solche Dynamiken kann man, wie ich das eben schon erwähnt habe, nicht nur beim Fußball sehen. Es ist leicht, gemeinsam auf etwas zu schauen, was vielleicht nur entfernt etwas mit uns zu tun hat und mit dir und mir. So betrachten wir diese Situation wie vieles andere manchmal aus der Distanz. Und machen uns so unsere Gedanken. Ich weiß zwar nicht, was dir so durch den Kopf geschossen ist, als du diese Bilder gesehen hast, aber ich kann es dir noch nicht mal verübeln, wenn du innerlich den Kopf geschüttelt hast. Aber wie sieht das denn aus mit dir und mir und unseren Emotionen? Es geht nicht darum zu tun, bei dem wir mental und emotional nicht hinterherkommen. Das bringt überhaupt nichts. Ja, das wäre nicht echt, das ist nicht von Herzen, das ist einfach nur, wäre es gespielt und hätte keine Bewandtnis. Wir würden einfach nur eine Show abziehen. Und das ist nicht gesund und das ist nicht richtig. Also nicht von 20 oder 30 in 0,0 auf 100. Aber wie wäre es denn, wenn wir anfangen würden, uns mal Gedanken darüber zu machen und darüber zu beten, bestimmte Dinge in unserem Leben zuzulassen? Ich werde daran erinnert, und gerade im Punkt und in diesem Thema, als ich damals auch wieder zu Chorzeiten das erste Mal aufgefordert war, in einer Gebetsgemeinschaft laut zu beten. Kann sich vielleicht der eine oder andere von euch an eine solche Situation erinnern? Das Herz ist mir nicht in die Hose gerutscht, sondern bis in die Füße. Ich habe gedacht, ich sterbe. Das geht doch gar nicht. Also bitteschön, ja, lass das andere machen, aber doch nicht mich. Aber ich habe mich darauf eingelassen. Und heute ist das das Normalste der Welt. Aber wenn ich mich nicht darauf eingelassen hätte, würde ich es vielleicht heute noch nicht machen. Und so gibt es einfach Dinge, die nicht normal sind für uns, die aber an uns herangetragen werden. Und wir haben die Chance, uns zu entscheiden, tun wir es oder tun wir es nicht. Und diese Freiheit hat jeder von uns. Und das ist auch in Bezug auf die Emotionen so. Kann ich das Gebet wirklich sprechen? Gott schenkt mir, dass ich noch einen anderen Zugang zu meinen Emotionen finde, als den ich bisher habe. Niemand ist gezwungen, dieses Gebet beten zu müssen. Also versteht mich bitte nicht falsch. Es geht nicht darum, irgendetwas überzustülpen oder zu sagen, das muss so sein. Überhaupt nicht. Mir geht es nur darum, ein Bewusstsein, den Versuch zu starten, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es noch mehr gibt als das, was wir bisher haben. Also für mich ist das so, wenn ich solche Bilder sehe, ich möchte mir von diesen Menschen nicht mehr vormachen lassen, wie man seine Emotionen auslebt. Man kann darüber streiten, ob das richtig oder falsch ist. Gar keine Frage. Aber irgendwie scheint doch bei diesen Menschen etwas passiert zu sein, was sie völlig frei und ohne irgendwelche Rücksicht ihre Emotionen ausleben zu lassen. Das Größte und Beste, was das Universum je gesehen hat, ist Gottes Schöpfung und die Rettung durch Jesus Christus. Hier ist doch unsere geschenkte Dynamik gleiche Grundlage, gleiches Ziel, gleicher Herr und Erlöser. Ist das nicht ein bisschen mehr als ein 1:0? Ich erinnere mich an Ostern. Der Herr ist auferstanden. Halleluja. Habt ihr gesehen, meine Regung? Ach nee, ihr konntet das nicht sehen. Der Herr ist auferstanden. Halleluja. Ist das nicht ein bisschen mehr, was da passiert ist, als ein 1:0? Also ich finde das so. Ihr dürft gerne eine andere Antwort für euch finden, ist keine Frage. Aber vielleicht kommt so der Zusammenhang so ein bisschen jetzt heraus, worum es letztendlich geht. Wir feiern Jesus. Feiern wir? Die Christen müssten mir erlöster aussehen. Bessere Lieder müssten sie mir singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Friedrich Nietzsche, deutscher Philosoph und Schriftsteller von 1844 bis 1900. Manchmal kommt es mir so vor, als wären wir mit angezogener Handbremse unterwegs. Ja, wir sind in Bewegung und vieles hat sich wirklich verändert und vieles ist richtig gut. Außer Frage. Für mich ist es so, dass es Zeiten gibt, dass ich davon träume, dass diese Handbremse vollständig gelöst ist und ich versuche mir dann auszumalen, welche Dimension das dann hätte. Wenn wir nicht ich muss meine Handbremse auch lösen, sonst funktioniert das auch nicht. Also ich versuche das immer wieder, aber ich traue mich nicht. Bei mir geht es nämlich genauso. Wenn wir im Lobpreis sind und ich bin der Einzige, der jubelt. Das Das heißt nicht, dass ihr jetzt jubeln sollt und müsst. Ich bin nicht wie andere Prediger, die hier schon mal auf der Kanzel gestanden haben, die das fordern. Früher habe ich solche Sachen auch gemacht, möchte ich nicht mehr, weil das bringt nichts. Ja? Wir kommen zusammen, um Jesus zu feiern. Wie wäre es, wenn wir uns mal Gedanken darüber machen lassen, wie das aussehen könnte, wenn wir mit die Handbremse gelöst haben und mal eine Party feiern, wo wir es richtig krachen lassen? Wow. Können wir das, Christen? Dürfen wir das? Steht das in der Bibel? Ich lese nachher noch mal den Psalm 150 vor. Es geht nicht darum, uns einer weltlichen Party oder dieser weltlichen Geschichte, die da passiert, gleichzustellen. Aber es geht darum, mehr zu feiern als ein 1:0. Vor allen Dingen hat das Auswirkungen auf unser Umfeld. Wenn wir nicht mit angezogener Handbremse unterwegs sind, sondern diese Handbremse gelöst ist, weil das hat durchaus ansteckenden Charakter. Wenn wir mehr innerliche Befreiung erleben in verschiedenen Bereichen, nicht nur was die Emotionen angeht, dann werden wir diese Facetten, die in uns freigesetzt werden, nach außen tragen, weil das, was innen drin ist, sich nicht mehr drin halten lässt. Und wenn wir diese Facetten nach außen tragen, dann ist das ansteckender Glaube, der Menschen abholt in ihrer jetzigen Situation. Und es ist vollkommen richtig, wenn so ein Einwand jetzt kommen würde, es gibt aber unterschiedliche Formen des Feierns, genauso wie es unterschiedliche Formen der Anbetung gibt. Gebe ich dir vollkommen recht. Nach Prediger 3 hat alles seine Zeit. Danach sollte es danach nicht aber auch Zeiten geben, bei denen es christlich so erlöst zugeht, um in dem Wort von Nietzsche zu bleiben, dass Menschen, die das Evangelium nicht kennen, sich wiederfinden und es ihnen leicht fällt, sich Jesus anzuschließen. Das könnten wir ja einüben, wenn wir das mal wollten. Man kann sich ja vielleicht mal dazu treffen und mal so eine Jubelarie versuchen und sich darin einüben, wie das geht. Aber nur, wenn wir das wollen. Wenn wir das nicht wollen, geht das Leben auch weiter. Also wie gesagt, ich möchte euch nicht in irgendeine Ecke drängen oder drücken, wo ihr nicht hingehört. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und das mit diesem Einüben, das ist auch nicht nur es geht nicht nur ums Jubeln, sondern es geht um eine grundsätzliche Lebenshaltung, auch was die Emotionen angeht. Es gibt sicher viele Möglichkeiten und Beispiele dazu, wie man das umsetzen kann. Ich bin nicht unbedingt der Kreativpart. Ich habe sehr wenig I-Anteile in meiner Persönlichkeit. Aber eins möchte ich heute Morgen mit euch teilen. Das ist das, was mir dann in den Sinn gekommen ist. Und das heißt nicht, dass das alle machen sollen und müssen. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich gerne nochmal den Psalm vorlesen. Halleluja, lobt Gott in seinem Heiligtum, lobt ihn im Himmelsgewölbe, das seine große Macht zeigt. Lobt ihn für seine gewaltigen Taten, lobt ihn, denn seine Größe ist unermesslich. Lobt ihn mit Hörnerschall, lobt ihn mit Harfe und Zither, lobt ihn mit Pauke und Reigentanz, lobt ihn mit Saiteninstrumenten und Flötenspiel, lobt ihn mit helltönenden Zimbeln, lobt ihn auch mit tiefschallenden Zimbeln, alles, was atmet, lobe den Herrn, Halleluja. Es ist nach der neuen Genfer Übersetzung. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die mit Jesus nichts zu tun haben, dass die am besten abgeholt werden können, wenn sie etwas wiederfinden, was sie schon kennen. Aber das primär eigentlich nicht mit dem Evangelium in Verbindung bringen, aber trotzdem Evangelium drin ist.